Ich werde heute auf eine Art und Weise lernen, wie ich es in meinem Leben noch nie vorher getan habe. Und zwar werde ich nicht von einem Thema ausgehen, sondern wir werden nur von einer Bibelstelle ausgehen. Und ich will erst erklären, warum wir das machen. Es gibt ein Zitat, das ich total gigantisch finde, von Hans-Urs von Balthasar, ist ein ganz großartiger Schweizer Theologe. Und der sagt, oder ich frage erstmal, wer von euch sehnt sich nach mehr Leidenschaft für Jesus? Ich frage immer wieder mich selber in meinem Leben, wie komme ich zu mehr Leidenschaft für Jesus, wenn meine Liebe wieder erkaltet ist, wenn der Alltag eingekehrt ist, wenn die Routine an die Stelle der Romantik getreten ist, wie bekomme ich neue Leidenschaft für Jesus? Hans-Urs von Balthasar sagt, die Flamme der Leidenschaft wird meistens aus dem Holz der Erkenntnis geschlagen. Die Flamme der Leidenschaft wird meistens aus dem Holz der Erkenntnis geschlagen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Leidenschaft nicht einfach was ist, wo ich meine Gefühle in Wallung bringe. Schau mal, seine Gefühle in Wallung zu bringen, das ist manchmal ganz gut, aber es nährt dich nicht langfristig. Dagegen, wenn meine Einsicht, wenn meine Erkenntnis von dem, wie Gott ist, wie Jesus ist, wächst, birgt es die Möglichkeit, dass dadurch meine Leidenschaft entflammt wird. Konkret. Hast du schon mal eine neue Facette von Gott kennengelernt und dieses Wissen um diese Facette hat dich mehr in ihn verliebt gemacht? Hat das schon mal jemand erlebt von euch? Und denkst du, es ist doch nur ein Wissen. Schau, aber ich hab Sehnsucht, euch heute Morgen einfach nur, eigentlich nur Bibelwissen zu vermitteln, Verständnis über diese Schriftstelle Johannes 4, aber mit folgendem Ziel, dass ihr euch mehr an Jesus verliebt. Um das geht's. Bibelwissen ist sehr, sehr gut. Theologie ist sehr, sehr gut. Ne? Es ist nicht ein Gegensatz zwischen Charisma oder zwischen Heiligen Geist erfahren und Theologie. Das eine ist für die nur studiert sein wollen, das andere ist nur für die nur emotional sein wollen. Wir sehen uns nach echten, soliden Kenntnis, wer Jesus ist. Und ich will die Lehre heute überschreiben, eigentlich mit dem Thema Begegnung mit Jesus. Weil was wir in Johannes 4 lesen, die Frau am Jakobsbrunnen, das ist eine Begegnung mit Jesus. Aber gleichzeitig, in dem Maße, in dem wir uns dieser Schriftstelle aussetzen, können wir Jesus begegnen. Und das Tolle ist, du wirst merken, du begegnest nicht nur dieser Schriftstelle, sondern auf einmal bist du Teil dieses Gesprächs. Auf einmal merkst du, diese Frau am Brunnen bin zum guten Teil eigentlich ich. Wenn wir heute den ganzen Tag uns mit dieser Bibelstelle beschäftigen, dann im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen einfach, dass du Jesus besser kennenlernst. Und weißt du, Jesus kennenlernen und Jesus mehr lieben ist das Gleiche. Jesus ist so wunderbar. Wenn du ihn besser kennenlernst, verliebst du dich automatisch in ihn. Kleine Seitenbemerkung über Evangelisation. Wenn Menschen sich nicht bekehren, dann liegt es daran, dass ihnen nicht gezeigt wurde, wie Jesus ist. Jesus ist von seiner Art her so gemacht, dass er ansprechend ist für uns. Oder andersrum gesagt, deine Seele ist so gemacht, sie ist darauf designt, sich in Jesus zu verlieben. Warum? Weil wir die Braut Christi sind. Weil der Vater, weil Papa uns so designt hat, dass wir uns in Jesus verlieben. Jesus ist der schönste aller Menschen, heißt es in Psalm 45, er ist der schönste aller Menschen. Das heißt, Jesus kennen heißt ihn mehr lieben. Das bedeutet, mehr Erkenntnis über Jesus aus der Schrift zu gewinnen, ist das gleiche wie stärker in ihn verliebt zu sein. Erster Grund, warum wir uns mit dem beschäftigen. Und zweiter Grund, was ich hier machen werde, ist nur eine Zusammenfassung von dem geben, was in meiner persönlichen Bibelstudiumzeit in den letzten Monaten passiert ist. Und ich werde euch jetzt nicht strecken lassen oder so, aber viele von euch, ich habe es vorher gesehen, auch während der stillen Zeit, viele von euch haben es zu einem täglichen Unterfangen gemacht, zum festen Tagesordnungspunkt, jeden Tag das Wort Gottes zu lesen und zu meditieren. Und es ist gigantisch. Und ich will euch nur einen Einblick geben in Dinge, die mir gekommen sind, einfach während ich jeden Morgen meine Bibel gelesen habe. Und es kann ein Modell sein, wie du Jesus begegnen kannst in der Schrift. Das heißt, wir werden Vers für Vers dieses Evangelium, Johannes Kapitel 4, durchkauen und uns von allen Facetten anschauen, was kann dieser Text bedeuten. Ich gebe euch jetzt nochmal ein paar Minuten Zeit, dass wir die Stelle nochmal durchlesen, jeder für sich selbst. Auch die es vorher schon durchgelesen haben oder wenn du es schon oft gehört hast, mach's noch einmal. Und zwar, es geht um die Verse 1 bis 26. Es ist eine lange Passage. Nimm dir Zeit, diese Bibelstelle jetzt mal durchzulesen. Ist Froni gerade noch da? Froni Kolmer? Ah, sorry. Magst du einfach nochmal im Hintergrund ein bisschen Klavier spielen? Nimm dir Zeit, Johannes 4, 1 bis 26 durchzulesen. Wie kann man vorgehen, wenn man an so einen Bibeltext kommt? Eine Möglichkeit, wie du vorgehen kannst, ist, dass du anfängst, erstmal dir vor Augen zu halten, wo passiert es und wann passiert es. Und ich will jetzt etwa eine Viertelstunde nehmen, nur über das zu sprechen, wo findet diese Begegnung statt und zu welcher Uhrzeit. Denn das Wort Gottes ist nie zufällig. Wenn da steht, wo was passiert, ist es wichtig. Wenn da steht, wann es passiert, ist es wichtig. Und hier steht da, wo es passiert. Und zwar, kannst einfach rausrufen. Sychar heißt diese Stadt, Sychar. Und wann passiert es? Mittags um 12, also jetzt in einer halben Stunde. Halleluja. Also, ich will erst ein bisschen was erzählen über den Ort und über die Zeit. Erst den Ort. Hat jemand eine Idee, was Sychar ist oder was dieser Ort zu bedeuten hat? Ja, hat was mit Jakob zu tun. Es gibt ein alttestamentliches, Sychar ist ein griechisches Wort. Weiß jemand, wie das auf Hebräisch, wie die Stadt heißt? Manche von euren Bibeln, Neue Jerusalemer Bibel oder so, hat das auch als Anmerkung. Das ist die Stadt Sichem. Sichem. Und Sichem, Shechem im Hebräischen, kommt im Alten Testament vor. Und zwar passieren sehr, 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 sehr viele Sachen in Sichem und sehr erstaunliche Sachen. Und ich will euch einen kurzen Überblick geben, was da passiert. Genesis Kapitel 12, Verse 6 bis 9. Sichem ist zum einen ein Ort der Verheißung. Ich schreibe jetzt mal Verheißung hin. Denn was in Sichem passiert, Genesis 12, 6 bis 9. Es lohnt sich, die Stelle mal zu öffnen. Erster Mose. Ich habe jetzt während der Messe, mein Sohn Samuel war echt unruhig. Ich habe ihm die Geschichte von Abraham und Sarah vorgelesen aus der Kinderbibel. Und da ging es auch über das. Deswegen fühle ich mich hier gleich erinnert. Abraham kriegt ja die Verheißung, dass er ins gelobte Land ziehen soll. Aber an einem Ort im gelobten Land spricht Gott erstmals zu ihm. Und zwar in welchem? In Sichem. Hier heißt es in Vers 6. Abraham zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. Daher erschien Abraham und sprach, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und dann heißt es noch, dass er Bethel war und so weiter. Das heißt, Sichem ist ein Ort, der die Verheißung trägt, dieses Land ist das Land, das ich euch geben will und ich will euer Gott sein. Okay? Manche denken sich, was hat das mit dem später zu tun? Dass die Auflösung kommt nach und nach. Gleichzeitig ist der Ort, wo einiges schiefläuft, auch Sichem. Und zwar, weiß jemand von euch, in Sichem wurden mal Menschen umgebracht. Wer erinnert sich an die Geschichte? Mit der Beschneidung war das, genau. Was war denn da mit der Beschneidung? Ja, genau. Schau mal, also wir sind ein paar Generationen später. Der Jakob hat sich bei den Sichemitern aufgehalten und seine Tochter Dina, die ist da vergewaltigt worden. Und dann hatten die Söhne von Jakob eine tolle Idee. Die haben gesagt, wir haben die Verheißung von Gott, dass das Land uns gehören soll. Wir bringen die einfach alle um und nehmen diese Stadt ein. Und die haben diesen Trick gemacht. Ich sage euch kurz die Bibelstelle. Das ist Genesis 34. Das ist eine lange Erzählung. Deswegen müssen wir die jetzt nicht durchlesen. Was die sagen ist, wir sagen den Sichemitern, den Männern, dass sie sich beschneiden lassen sollen. Und wenn sie sich beschnitten haben und dann krank sind und Wundfieber kriegen, dann bringen wir sie alle um. das machen sie auch. Warum ist das ein richtiges Skandal? Nicht nur, schau, es gab mehr Kriege im Volk Gottes. Aber der Skandal ist, dass die Söhne Israels gemeint haben, dass sie diese Verheißung Gottes durch eigene Kraft hervorbringen können. Gott hat Abraham nie einen Auftrag gegeben, zieh ins Land Kanaan und bring alle Leute um. Das Interessante ist, dass in Sichem Leute zum ersten Mal versucht haben, das Ding aus eigener Kraft zu machen. Gott hatte eine Verheißung gegeben, die Söhne Israels sagen, hey, wir machen das selber und zwar mit dem Schwert. Das heißt, es gab eigentlich einen Abfall und dieser Abfall ist, wir machen es selber. Und der Ort Sichem trug wie ein Fluch die Versuchung, es selber zu machen, auch noch weiter. Denn weißt du, was nachher noch passiert ist? In Sichem, in Richter 9, versucht irgend so ein Typ, dessen Namen mir gerade entfallen ist, aber wenn du aufschlagen würdest, würdest du den Namen sehen, sich in Sichem als König ausrufen zu lassen. Hallo, zur Zeit der Richter gab es in Israel keinen König und es sollte auch keinen geben. Was ist noch in Sichem passiert? In 1. Könige, Kapitel 12, gab es Ärger zwischen dem Sohn Salomos und, also Sohn Salomos, das ist der König von Israel, und den nördlichen Stämmen. Wer von euch hat, das ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch und theologisch, aber wer hat das in Erinnerung? Es gab eine Teilung in Israel zwischen Nordreich und Südreich. Deswegen, wenn die Propheten oft sprechen, die sagen, ihr vom Haus Juda und ihr von Israel hört. Israel steht für das Nordreich, Haus Juda für das Südreich. Denn weißt du, was passiert ist? Der Sohn von Salomo, Rehabeam, hat mit eiserner Faust regiert. Und die Nordstämme haben gesagt, Junge, wir machen diesen Schwachsinn nicht mehr mit. Und es kam zu einer Teilung. Und zwar wo? In Sichem. In Sichem hat das Nordreich gesagt, Freunde, wir machen es selber. Wir krönen uns unseren eigenen König. Und daraus ist entstanden, dass sie gesagt haben, wenn wir mit Jerusalem uns nicht mehr vertragen, dann brauchen wir auch einen eigenen Tempel. Und das haben sie auch gemacht. Deswegen, später wird es wichtig, in dieser Bibelstelle sagt nämlich die Frau, unsere Väter haben auf diesem Berg Gott verehrt, ihr aber sagt, in Jerusalem ist der Ort, wo man anbeten soll. Es geht um diese Frage. Das Nordreich ist nachher erobert worden von den Assyrern und dann wurden fremde Stämme angesiedelt und es gab eine Vermischung und aus dieser Vermischung heraus entstanden die Samaritaner. Das heißt, für Juden wie Jesus, für Juden wie die Pharisäer in Jerusalem, waren das die Unreinen. Deswegen darf die Frau mit Jesus auch eigentlich gar nicht reden, weil sie ist eine Samaritanerin. Sie gehört zu diesen Leuten, die ihren eigenen König gekrönt haben und die abgefallen sind von dem wahren Glauben. Was ist noch in Sichem passiert? Wir haben unreine Samaritaner, aber eigentlich war da die Verheißung Gottes da. In Sichem ist gleichzeitig immer schon sowas wie neue Hoffnung entstanden. Ich habe euch vorher von der Geschichte erzählt, Genesis 34, wo sie die Sichemiter umgebracht haben. Direkt einen Vers später heißt es, dass in Genesis 35, 4, eine interessante Stelle, da wollen die ganzen umliegenden Nationen, Stämme, wollen die Israeliten umbringen, weil sie gesagt haben, habt ihr gesehen, was die machen mit den Sichemitern? Wir müssen die umbringen. Und dann sagt Jakob, der Stammvater Israels, sagt, Freunde, lass uns all unsere Götzen, die wir haben, vergraben. Die hatten offensichtlich noch irgendwelche Götzen dabei und die vergraben die unter der Orakeleiche in Sichem. Und dann heißt es, du kannst es aufschlagen, wenn du es möchtest, aber du musst es nicht, du kannst auch mir glauben, dass ich jetzt die Wahrheit zitiere. Genesis 35, 4. Als die Israeliten das getan hatten, fiel ein Gottesschrecken auf alle umliegenden Städte und sie konnten Israel nicht angreifen. Das ist interessant. Kleine interessante Nebenbemerkung. wo du mit deinen Götzen brichst, entsteht geistige Kraft in der unsichtbaren Welt. Wo du mit dem Schrott aufräumst, der noch in deinem Leben ist, entsteht Macht in der geistigen Welt. Andersrum, die Punkte, wo ich noch meine kleinen Nebengötter habe in meinem Alltag, machen mich verletzlich für den Angriff. Ist nicht interessant? Die Israeliten können angegriffen werden von den umliegenden Dörfern. Aber sobald sie ihre Götzen vergraben, kommt ein Gottesschrecken auf die anderen und sie können nicht angegriffen werden. Deine kleinen Götzen, deine kleinen Sachen, wo du sagst, was ist ein Götze? Ein Götze ist, lieber Gott, ich gebe dir alles in meinem Leben, aber über den kleinen Bereich, da sprichst du mir bitte nicht rein. Wo du diese Bereiche kultivierst und hegst und pflegst, wirst du verletzlich für Angriffe, für die du sonst nicht verletzlich wärst. Okay. Außerdem hören wir, dass in Sichem das Grab Josefs ist. Schau mal, wenn du in Johannes 4 liest, da heißt es, es war nahe dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Für was gab es ihm? Als Grabplatz. Was hat das mit neuer Hoffnung zu tun? Wenn du wissen willst, wo das steht, dass er da begraben worden ist, Josua 24, Vers 32. Lass uns kurz die Geschichte von Josef wiederholen. Wofür steht Josef? Oder ich frage euch mal, was ist das Große, was man aus der Geschichte von Josef lernen kann? Weißt du, Josef, das war der verkauft worden ist nach Ägypten, Sklave, und dann am Schluss wurde er zu dem Mann neben Pharao und hat dann seinen Brüdern vergeben. Was würdet ihr sagen, ist das Große, was man aus Josef lernen kann? Bitte? Okay, Gott hatte von Anfang an einen guten Plan dahinter. Mhm. Treue lohnt sich. Josef war ein Diener und konnte deswegen zum Herrscher werden. Bitte? Genau, der ist ja 13 Jahre im Gefängnis, der arme Kerl. Schau mal, was interessant ist, es gibt, ich glaube, viel, was man lernen kann, deswegen viele richtige Antworten. Eine Antwort, die in dem Kontext besonders passt: Gott hat dem Jakob eine Verheißung gegeben, dass sich Sonne und Mond vor ihm verneigen werden, dass sich die 12 Garben da vor ihm verneigen werden. Aber der Punkt ist, Josef hat nie versucht, diese Prophetie aus eigener Kraft wahrzumachen. Weißt du warum? Der war dann im Haus Potiphas, also im Haus von diesem Ägypter. Und die Frau ist zu ihm gekommen und hat gesagt, ey, willst du nicht mit mir schlafen? Josef hätte sagen können, das ist meine Chance, meine Prophezeiung wird wahr. Ich heirate die Frau des reichen Potiphar. Und dann bin ich, armer Typ aus Kanaa, der Sklave war, endlich in einer angesehenen Familie in Ägypten. Aber das hätte bedeutet, gegen das Gesetz Gottes zu handeln. Er hätte sich selber, wie die Leute in Sichem, auf den Thron gesetzt. Aber er hat es nicht gemacht. Man könnte diese Sache mit neuer Hoffnung zusammenfassen mit: Da, wo Leute nicht mehr versuchen, aus eigener Kraft ans Ziel zu kommen, kann Gottes Versorgungssystem reinkommen. Da, wo die Leute ihre eigenen Götzen begraben, sagen, wir vertrauen nur noch auf Gott. Da, wo Josef sagt, hier ist das Grab Josefs, wo Josef sagt, ich versuche nicht aus meinen eigenen Ränken und ein bisschen rumtricksen, in eine einflussreiche Position zu kommen, da wird auf einmal Gottes Versorgungssystem stark. Freunde, das sind alles Themen, die total aktuell werden in der Begegnung zwischen Jesus und der Frau. Und genau das geht's. Die Frau tut Tag für Tag ihr eigenes Wasser schöpfen. Aber Jesus sagt, hey, das, was du selber machst aus deiner Routine und dein jeden Tag dich anstrengen, stillt deinen Durst doch gar nicht. Die Bibel ist mehrdimensional aufgebaut. Es geht los mit einer Begegnung zwischen Jesus und einer Frau. Aber auf einmal liest du nur, wo das Ganze ist und merkst, Moment, es geht nicht nur um die Frau. Hier geht es um Königreich, hier geht es um das Land Israel, hier geht es um Josef, die Geschichte. Ha? Lass uns mal anschauen, zu welcher Zeit diese Stelle passiert. Johannes 4. Manche denken sich, unglaublich, wie kann man auf sowas kommen? Weißt du, wie du auf sowas kommen kannst? Du nimmst einfach, wo es ist und nimmst eine gescheite Bibel, neue Jerusalemer Bibel, die einen gescheiten Kommentar unten hat und schaust die Querverweise, was alles in sich passiert ist. So schwer ist es. Das Wort Gottes ist sehr informativ. Das war jetzt ein toller Satz. Das Wort Gottes ist sehr informativ. So, um wie viel Uhr passiert das Ganze? 12 Uhr mittags. Oder genauer gesagt, zur sechsten Stunde heißt es. Was ist zur sechsten Stunde noch so passiert? Jesus gekreuzigt. Stimmt das? Es gibt drei Dinge, von denen die Bibel berichtet, dass sie zur sechsten Stunde passiert sind. Drei Dinge. Zwei davon haben mit der Kreuzigung zu tun. In Johannes 19, Vers 17 wird berichtet, dass etwa zur sechsten Stunde, ich meine, damals gab es keine Uhr, deswegen ist auch kein Widerspruch, wenn der eine Evangelist sagt, etwa zur sechsten Stunde war das, etwa zur sechsten Stunde war das. Wir sprechen davon, die Kreuzigung hat einfach ein paar Stunden gedauert und da ging es nicht um Minuten, sondern da ging es so um Halbstundabschnitten, Stundabschnitte. Aber was Johannes sagt ist, dass zur sechsten Stunde Pilatus sagte, sieht, das ist euer König. Siehe, euer König. Und zwar steht es in Johannes 19, Vers 14. Okay, siehe, euer König. Ist nicht interessant, dass es hier um die Frage geht, wer der rechtmäßige König der Juden ist? Die ganze Geschichte mit dem Nordreich, das ist sehr viel neue Information für euch, ja. Aber da ging es nur um die Frage, wer ist der richtige König? Da gab es diesen Sohn Salomos, der mit eiserner Hand regiert hat. Und haben die gesagt, wir brauchen dich nicht als König, wir machen uns unseren eigenen König. Hier geht es um die Frage, wer ist der richtige König? Und hier um 12 Uhr geht es auch um die Frage, wer ist eigentlich der König? Siehe, euer König. Markus, Kapitel 15, Vers 33, berichtet, dass zur sechsten Stunde eine große Dunkelheit über das Land kam. Also es spricht auch von der Kreuzigung. Jesus stirbt am Kreuz und Dunkelheit kommt. Das ist interessant, weil Jesus ist das Licht der Welt. Wie kann es sein, dass das Licht der Welt Dunkelheit erlebt? Was passiert noch am Kreuz? Ein Vers weiter. Jesus hat Durst. Ist nicht interessant, dass das Wasser des Lebens, der das Wasser des Lebens gibt, Durst hat? Ist nicht interessant, dass Jesus in Johannes 4 auch Durst hat? Das ist der Grund, warum er am Brunnen sitzt? Lass uns bei diesen Gedanken ein bisschen verweilen. Das Licht der Welt erlebt Dunkelheit. Das Wasser des Lebens erlebt Durst. Jesus erleidet was ich nicht mehr erleiden muss. Jesus sagt zu der Frau, wer das Wasser nimmt, das ich ihm gebe, wird nie wieder dürsten. Jesus hat eine Art von Dunkelheit erlebt, die keiner von euch je erleben kann. Die totale Gottesferne. Jesus hat eine Art von Durst erlebt, die keiner von euch je erleben kann. Die totale Trennung von der Quelle des Lebens, dem Vater. Das ist ein schwieriger Punkt, aber meditier da mal drüber, denk da mal drüber nach. Jesus erleidet das, was du nicht mehr erleiden musst, weil es er für dich getragen hat. Ich will an den Punkt gleich nochmal kommen, weil der ist gut, auch wenn es manche von euch noch nicht glauben. Das wirkt noch ein bisschen. Apostelgeschichte 10, Vers 9 ist die dritte Stelle, wo auch was um 6 Uhr ist, um 12 Uhr. Also würde ich mal schauen, ob es noch jemand weiß, ob jemand draufkommt. Es gibt noch eine Sache, wo die Schrift sagt, dass es zur sechsten Stunde war. In der Bibel. Ha? Na, der kommt Mitternacht. Nee, zur sechsten Stunde, also mittags. Eine Bibelstelle gibt's. Nicht nachschauen. Petrus ist am Dach. Und was macht Petrus am Dach? Er hat Hunger. Ist auch interessant, dass er Hunger hat. Und dann kommt's, er sieht diese komische Vision mit den vierfüßigen Kriechtieren. Habt ihr das schon mal gehört? Und dann sagt eine Stimme zu ihm, schlachte und iss. Und Petrus ist Jude, das heißt, er darf keine Echsen essen oder keine Igel oder ich weiß nicht, was da alles für Tiere drin sind. Jedenfalls unreine Tiere. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, was Gott für rein erklärt, darfst du nicht unrein nennen. Das heißt, die Aussage ist sowas wie, nichts ist unrein. Was hat das mit dem Rest zu tun? Das Nordreich ist unrein. Die Samariter sind unrein. Deswegen verkehren die Juden nicht mit den Samaritern. Durch die Dunkelheit, die Jesus erträgt, durch den Frevel, den Jesus auf sich nimmt, müssen wir nicht mehr in der Dunkelheit sein und müssen wir nicht mehr unrein sein. Und in dieser Bibelstelle, Johannes 4, siehst du zusammengefasst all das. Und zwar angewendet auf eine einzelne Person, die bemerkt, Moment, ich bin auf einmal nicht mehr unrein, obwohl ich schon einen ganzen halben Dutzend Männer hatte. Aber Jesus begegnet auch seinem Volk, zu dem er sagt, du bist nicht mehr unrein. Lass uns mal Vers für Vers vorgehen. Keine Angst, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen wenig Gewalt da kommen. Für wen ist das Tempo, wie es jetzt ist, gerade noch irgendwie erträglich? Oder es geht? Okay, das ist ermutigend. Das war mehr als 20. Diese Sache mit Zeit und Ort behalten wir mal im Hinterkopf. Und wir gehen jetzt mal Vers für Vers vor. Nehmt mal die Bibel zur Hand. Wir lesen vor Johannes Kapitel 4, Verse 1 bis 3. In der Schrift ist nichts selbstverständlich. Wenn du in eine Bibelstelle kommst, ein Vers, wo du nichts verstehst, lies nicht einfach weiter, sondern frage. Fang an, Fragen zu stellen. Und ich habe Fragen gestellt. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Und dann heißt es, daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Nochmal, der Gedankengang ist, Jesus hört, dass die Leute sagen, dass er erfolgreicher ist als Johannes. Dann sagt er, dann gehe ich. Warum? Was ist das für ein Sinn? Warum steht im Heiligen Evangelium nach Johannes das drin? Wegen Menschenverehrung? Ich finde es irgendwie einfach, ich habe jetzt keine große Antwort, aber ich finde es ergreifend, dass der Sohn Gottes nicht in Konkurrenz mit jemand anderem treten möchte. Schau mal, Johannes der Täufer ist vielleicht die demütigste Person, die im Neuen Testament beschrieben wird. Weil der hat eine große Gefolgschaft. Der hat tausende von Leuten, die ihm nachfolgen. Das heißt, dass ganz Judäa, ganz Jerusalem rauszog, um Johannes den Täufer zu hören. Und dann kommt Jesus auf die Szene und sagt, Johannes, ich gehe jetzt. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Stell dir das mal vor, wenn du einen Gebetskreis gründest und zu dem kommen 25 Leute oder eine Gemeinde und du bist ganz glücklich und dann kommt ein Neuer, der macht direkt neben dir einen anderen Gebetskreis auf, da kommen 35 Leute und dann sagst du, oh, ich gehe jetzt. Hä? Oder noch schlimmer, du bist Lobpreisleiter in deiner Gruppe. Und dann kommt ein Neuer in die Gruppe, der besser Lobpreis leitet als du. Wie schwer ist es dann nicht in so ein Konkurrenzding? Ja, aber so gesalbt ist es noch nicht, weil er ist noch nicht so erfahren in diesen Sachen. Und so die Barregriffe muss er auch noch ein bisschen üben und so. Anzuerkennen, hey, da ist jemand, für den ich Raum schaffe. Johannes der Täufer ist ultimativ demütig, aber jetzt kommt das Tolle. Jesus zeigt sich demütig dem Demütigen gegenüber. Jesus könnte das ausnutzen und sagen, ja Johannes, du nimmst jetzt ab, ne? Und jetzt bin ich bin der neue Typ hier und ich mache jetzt die Jesus-Konferenzen. Jesus sagt, Johannes, du bist so demütig, ich wag's gar nicht in deine Sphäre einzudringen. Das ist der Sinn, warum die Schrift sagt, Gott zeigt sich treu den Demütigen gegenüber, aber er widersteht den Stolzen. Wir haben manchmal die komische Meinung, wenn ich demütig bin, wenn ich mich zurücknehme, dann beachtet mich am Schluss keiner mehr. Deswegen muss ich um mein Ansehen kämpfen. Aber die Schrift sagt was anderes. Die Schrift sagt, wenn du dich selber zurücknimmst, wenn du selber nicht dein eigenes Reich baust, dann baut Gott dein Reich. Johannes der Täufer nimmt sich zurück und dann sagt Jesus, nee, dir lasse ich deine Ehre. Es gibt keinen von einer Frau geborenen Menschen, der größer ist als dieser Mann. Jesus ehrt den Demütigen. Lass uns weitergehen in Vers 6. Ich finde es, und ich sage euch gleich mal, was ich aus den Versen 1 bis 3 im Wesentlichen rausziehe. Und es ist die Schwachheit Jesu. Schwachheit Jesu, zum einen dem Johannes dem Täufer gegenüber, aber dann heißt es in Vers 6, dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde, das heißt, es war richtig heiß. Lass uns nicht schnell drüber lesen, wenn die Schrift sagt, dass Jesus müde war von der Reise. Denn der Kolosserbrief oder ähnliche Stellen sagen uns auch, dass Jesus der Abglanz des Vaters ist. Der Hebräerbrief, glaube ich, ist es? Nee, Epheser, ich weiß nicht, in der Bibel. Heißt auch, dass Christus das All durch sein machtvolles Wort erhält. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, Jesus. Und hier lesen wir, dass Jesus müde war von der Reise. Eine Frage, wäre Jesus nicht müde und durstig gewesen? Wäre er der Frau begegnet? Warum setzt Jesus sich an den Brunnen? Weil er müde ist. Wen trifft er am Brunnen? Die Frau. Hätte er die auch getroffen, wenn er nicht müde gewesen wäre? Nein. Was bedeutet das für uns? Erst indem Jesus schwach wird, können wir ihm überhaupt begegnen. Es ist eine unglaublich tiefe Aussage über das, was die Inkarnation eigentlich ist. Das heißt über die Menschwerdung. Jesus war Gott gleich. Wenn Jesus in seiner Gottgleichheit, in seiner Herrlichkeit beim Vater geblieben wäre, hätten wir ihm nicht begegnen können. Erst indem Jesus, der das Leben in sich ist, der das Wasser des Lebens in sich hat, der das Licht in sich hat, in die Dunkelheit geht, in die Erfahrung des Durstes und der Ermüdung geht, kommt er mit uns auf Augenhöhe. Schau mal, wir denken das zu selten, aber Gott wohnt in unzugänglichem Licht. Das heißt, bei ihm gibt es keinen Schatten, bei ihm gibt es kein Dunkel. Ist dir mal aufgefallen, dass es bei Gott keine Grenze gibt? Gott ist unendlich. Du kannst 100 Millionen Kilometer in die eine Richtung fahren. Du bist im Mittelpunkt von Gott noch immer nicht näher gekommen, weil er unendlich ist. Du kannst 1 Million Jahre zurückspulen in der Zeit. Du bist vom Anfang Gottes noch genauso lang entfernt wie vorher. Gott ist ohne Zeit und ohne Raum. Was heißt es für Gott, sich einengen zu lassen in Fleisch und Blut? Philipper 2 sagt, dass Jesus Gott gleich war, aber nicht festhielt an dieser Gottesebenbild, nicht an dieser göttlichen Glorie, sondern Mensch wurde wie du und ich. Das ist das tiefste Geheimnis über Jesus. Das ist noch tiefer als die Sachen, die Jesus selber gesagt hat. Das Ereignis, dass es Christus selber gibt, dass Gott, der unendlich ist, Mensch wird. Das ist der totale Skandal, weil jeder Mensch, der irgendwie an Gott glaubt, wird sowas sagen wie, Gottes Wege sind unerklärlich. Und wer weiß schon, was Gott will und was Gott über eine Situation denkt. Und die Schrift brüllt raus, du kannst wissen, wie Gott ist. Ich habe so eine Leidenschaft momentan über das Thema Heilung. Ja, so viele Menschen sagen immer, ja, Gott hat mir die und die Krankheit geschickt, aber ich weiß gar nicht, ob er mich heilen will. Dann sage ich, doch, wir haben Jesus. Du kannst wissen, wie Gott ist. Du kannst wissen, wie Jesus aussieht. Du kannst wissen, wie Jesus Kranken gegenüber war. Und deswegen kannst du wissen, wie Gott Kranken gegenüber ist. Deswegen kannst du wissen, ob Gott dich heilen will oder nicht. Eine andere Frau ist zu mir gekommen, hat die Geschichte auch schon öfter erzählt, aber ich lebe im Streit mit jemandem in meinem Büro und manchmal kriege ich den Eindruck, ich soll so hingehen und mich mit der Frau versöhnen, aber ich weiß nicht, ob das ein richtiger Impuls ist. Ich kann die Stimmen in meinem Kopf nicht wirklich unterscheiden. Ja, dann lies das Evangelium. Schau, was Jesus getan hat. Die Frau hat zu mir gesagt, ich kenne mich in der Bibel nicht so gut aus. Wenn du wissen willst, was der Wille Gottes für dein Leben ist, schau an, was Jesus getan hat. Erst weil Jesus ermüdet ist, begegnet er der Frau. Und nur weil Jesus aus seinem himmlischen Thron herabgestiegen ist, um ein schwacher Mensch zu werden wie du, weißt du, wie Gott ist. Das bedeutet aber, der erste Schritt deiner Beziehung mit Gott ist immer, dass Gott freiwillig in Schwachheit sich auf dich eingelassen hat. Ich muss mir das immer wieder nicht ich habe ihn zuerst geliebt, er hat mich zuerst geliebt. Der Anfang dieser Liebesgeschichte ist immer der, dass Gott schwach geworden ist. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9 heißt es, Christus Jesus war reich, aber wurde unseretwegen arm, um uns durch seine Armut reich zu machen. Was für ein gigantischer Gedanke. Jesus war reich, aber wurde für mich arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Jesus hat die Fülle in sich, aber er erlebt Dunkelheit und Durst, dass ich Licht und Fülle erleben kann. Das ist dein Jesus, das ist dein Retter. Das ist das, was Jesus für dich will. Und manchmal hören wir in der christlichen Welt diese Sachen mit, zum Beispiel jeder muss sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen im Leiden. Das ist wahr, Jesus hat das gesagt. Aber ein wichtiger Unterschied, ich will ein bisschen anders ausholen. Wenn man über was predigt wie, Jesus will, dass du Fülle in deinem Leben erlebst, dass es dir gut geht, Jesus will dich heilen, dann gibt es immer ein bisschen einen Prozentsatz von Bedenkenträgern, die sagen, okay, aber Jesus hat ja auch gesagt, der schmale Weg muss man gehen und man muss das Kreuz auf sich nehmen und das Leben ist ja auch Leid und auch dieses Leid muss man auch an sich nehmen. Wichtige Unterscheidung. In jeder Religion gibt es irgendwie eine Lehre, dass du Askese üben musst, dass du gewisses Maß von Leid ertragen musst. In jeder Religion gibt es das. Was ist der Unterschied im Christentum? Wir sollen auch unser Kreuz tragen. Aber dieses Kreuz führt zu einer Auferstehung. Das ist der Unterschied. Wir tragen nicht das Kreuz, das Jesus getragen hat. Jesus hat das Kreuz ein für alle Mal getragen. Und mein Mitgehen mit ihm ist immer unter dem Vorzeichen der Auferstehung. Was heißt das konkret? Wenn ich irgendein Leiden auf mich nehme, wenn ich irgendeine Disziplin auf mich nehme und sage, ich ertrage das für Jesus, woran erkenne ich, ob das das Kreuz Christi ist, das ich trage? Es ist nur das Kreuz Christi, wenn es ein gewisses Level von Auferstehung in dein Leben freisetzt. Wenn es dich noch deprimierter macht und dich noch weiter runterzieht und dich noch weiter in dein Selbstmitleid dich vergraben lässt, dann ist es nicht das Kreuz Jesu, das du trägst. Dein Kreuz hat eine Auferstehung am Schluss. Das Kreuz ist nicht die Endstation. Diese Schwäche Jesu bedeutet, Jesus ist für mich einen Weg gegangen, den ich nicht mehr gehen muss. Man hört wirklich oft auch gerade in den älteren Büchern oder sowas, für jeden kommt mal sein Golgatha und jeder muss mal sterben und sowas, weil das ist der Weg, Jesu am Kreuz zu sterben. Ja, aber um aufzuerstehen. Paulus sagt, mein alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Ich bin ein auferstandener neuer Mensch in Jesus. Mein Leben ist nicht ein ständiger Kreuzweg. Es gibt immer wieder Elemente von Kreuz, aber das Kreuz führt zu einer Auferstehung, weil Jesus ein für alle Mal das wirkliche Kreuz getragen hat, die wirkliche Verdammnis getragen hat, den wirklichen Zorn des Vaters getragen hat. Kann ich ein Amen hören oder irgendwie, dass ihr mal wach werdet? Was denn? Ah, ich will gern kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass dass du mir begegnet bist in deiner Schwachheit. Ich muss euch kurz was vorlesen. Hans-Urs von Balthasar, er ist einer meiner Lieblingsautoren. Wenn ihr den nicht kennt, wenn ihr mal ein Buch von Hans-Urs von Balthasar in der Hand nehmt und nichts versteht, seid ihr in guter Gesellschaft. Der ist schwer zu verstehen. Aber das ist einer der wenigen Sätze, die ich verstehe. Ich muss euch vorlesen. Er schreibt, wenn Jesus in der Heiligen Schrift irgendeinem Menschen begegnet, dann ist es nicht nur historisch interessant, sondern Jesus, also nach dem Motto, ist eine interessante Geschichte, wie Jesus da war, sondern Jesus ist das Wort Gottes und in dieser Person bin ich mit angesprochen. Er schreibt das viel schöner und ich lese jetzt vor. Deswegen waren diese irdischen Partner Jesu nicht im entscheidenden Sinn ausgezeichnete. Also wie glücklich waren die Leute, die Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Sie standen nur zufällig da, wo jeder andere hätte auch stehen können. Nein, wirklich steht. In der Samariterin am Brunnen ist gewiss jene eine Frau angesprochen, aber gleichzeitig jede Sünderin, jeder Sünder. Nicht nur für die alleine sitzt Jesus müde am Brunnenrand. Er suchte mich. Es ist deshalb keine fromme Übung, wenn ich mich im Geist jener Frau zur Seite stelle, in ihre Rolle eintrete. Ich darf sie nicht nur spielen, ich muss sie spielen. Ja, ich bin längst in dieses Gespräch verwickelt, ohne gefragt worden zu sein. Und jetzt kommt's. Ich bin diese verschüttete Seele, die täglich nach dem irdischen Wasser hinausläuft, weil sie das Himmlische, das sie eigentlich sucht, gar nicht mehr versteht. Jesus ist müde und schwach geworden, um dieser einen müden und schwachen Frau am Brunnen zu begegnen. Und er begegnet genauso mir in meiner Schwachheit. Er begegnet genauso mir. Jetzt will ich nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du freiwillig Schwäche und Mangel auf dich genommen hast, um mir in meiner Schwäche und in meinem Mangel zu begegnen. Jesus, in dir ist Fülle, in dir ist Überfluss, in dir ist Leben, in dir ist Energie, in dir ist Unendlichkeit. Aber trotzdem, da wo ich erschöpft bin, wo ich fertig bin, wo ich nichts zu geben habe, begegnest du mir auf einer Augenhöhe, Jesus. Du begegnest mir in dieser trockenen Routine im Alltag. Amen. Lass uns weitergehen. Vers 7. Ich gebe euch einen ganz kurzen Überblick noch, wie es weitergeht, für die von euch, die Hunger kriegen oder so. Ich werde jetzt noch 20 Minuten sprechen. Schafft ihr noch 20 Minuten? Schafft es noch. Ja? Dann werden wir Mittagspause machen mit verschiedenen Angeboten, gibt auch was zu essen. Um 15 Uhr geht es weiter, noch mit einem Teil 2 der Lehre. Und dann wollen wir das, was wir hier in Theorie hören, in Praxis umsetzen. Das heißt, wir werden ein Segnungsteil haben, wo wir einfach uns nach dem Wasser des Lebens neu ausstrecken, wenn es für euch okay ist. Ja? Vers 7. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus verlangt was Unmögliches. Jesus verlangt von der Frau was, was sie nicht geben kann. Ist dir das aufgefallen? Sie kann nach den kultischen Vorstellungen dieser Zeit, und die sind wichtig für sie, darf sie ihm nichts zu trinken geben. Jetzt eine Frau, und sie gibt ihm letztendlich auch nichts zu trinken. Also warum bittet sie Jesus? Warum bittet Jesus sie? Ist doch gemein. Jesus hätte doch gleich sagen können, gute Frau, du bist hier am Wasser schöpfen, aber eigentlich habe ich was viel Besseres für dich, ich will dir nämlich mein Wasser des Lebens geben. Warum sagt er ihr erstmal, tu was, was du nicht kannst? Hat jemand eine Idee? Um sie aufzuwecken? Er fordert Demut von ihr, das ist ein interessanter Punkt, Tobias. Okay, also auch besonders, dass sie erstmal sieht, in welcher Situation ist sie. Ich glaube auch, dass das in die Richtung geht und ich bin mir ein bisschen erinnert vorgekommen, ich habe auch oft den Eindruck, dass Jesus von mir Dinge verlangt, die ich nicht kann. Zum Beispiel sagt Jesus in der Schrift, heil die Kranken, weck die Toten auf. Hast du schon mal versucht? Ich habe es auch schon mal versucht. Also das mit den Toten habe ich ja schon mal versucht. Jetzt mal eine Frage, warum verlangt Jesus Unmöglichkeiten? Ingo? Um Bedürfnis zu wecken. Schau mal, wenn Jesus nicht schwach gewesen wäre, hätte das Gespräch nicht angefangen. Wenn Jesus was Mögliches verlangt hätte, wäre das Gespräch gleich vorbei gewesen. Jesus gesagt hätte, Frau, schöpf dein Wasser und geh dann zurück. Hätte sie gesagt, ja, ich bin dabei. Diese Unmöglichkeit, 7 bis 9, ist der Aufhänger für die Begegnung. Könnte es sein, dass die Unmöglichkeiten in deinem Leben auch Aufhänger für Begegnungen mit Jesus sein können? Peter? Ha? Sie hätte es trotzdem können, aber Jesus konfrontiert sie erstmal an dem Punkt, wo sie nur eine Unmöglichkeit sieht. Man könnte mal so sagen, also keine Ahnung, vielleicht könnte ich auch einfach die Toten auferwecken, wenn ich mich nur über irgendwas hinwegsetzen würde. Aber erstmal konfrontiert mich der Auftrag Jesu, weck die Toten auf, heil die Kranken, mit einer Wand der Unmöglichkeit. Und das Interessante ist, dass diese Unmöglichkeit der Aufhänger für die Frau wird, ins Gespräch zu kommen. Könnte es sein, dass Jesus dir und mir Aufträge gibt, liebe deine Feinde, versuch das mal, nicht erdulde deine Feinde, liebe deine Feinde, heil die Kranken, weck die Toten auf. Dann sagst du zu Jesus, aber Jesus, das ist unmöglich. Sagt Jesus zu dir, genau. Und jetzt sind wir im Gespräch. Genau, jetzt bist du auf einmal dabei, es nicht mehr selber machen zu können. Jetzt bist du auf einmal dabei, deine Augen zu öffnen für das, was ich tun kann. Weißt du, ich habe in den letzten Jahren viele Bücher über das Thema übernatürliche Heilung von Kranken gelesen. Viele Bücher. Und ich habe eine Sache gelernt. Es gibt keine Methode. Echt, ich habe die Bücher von den Besten gelesen. Von den Leuten, die es echt wissen müssen. Es gibt keine Methode. Und ich habe vor einer Woche eine Predigt gehört, die ich einfach so unglaublich gut fand. Das Zitat muss ich wiedergeben. Ich habe es letzten Donnerstag erst gebracht, aber das ist einfach immer noch wieder gut. Ist noch immer gut, das Zitat. Jesus sagt nicht, geht hinaus und betet für die Kranken. Jesus sagt, geht hinaus, heilt die Kranken. Dann sagst du, aber Jesus, das ist doch unmöglich. Stimmt, das ist wirklich unmöglich. Unser einziges Problem ist, dass wir meinen, der Rest des Evangeliums wäre möglich. Der ganze Rest des Evangeliums ist auch unmöglich. Du kannst es nicht leben. Wer kann die Bergpredigt leben? Ist das ein Fünf-Schritte-Programm und du machst es und es funktioniert? Was ist die Botschaft des Evangeliums? Dass du einen Retter brauchst. dass das Niveau, das Jesus vorgibt, so hoch ist, dass wir das alles nicht können, sondern dass es an uns ist, anzuerkennen, wir brauchen einen Retter. Und Halleluja, die gute Nachricht ist, es gibt einen Retter, aber der muss das in dir tun. Wer kann seine Feinde lieben? Wer kann die Toten auferwecken? Jesus konfrontiert die Frau mit einer Unmöglichkeit. Was auch interessant ist, in Vers 9 sagt die Frau: Wie kannst du mich bitten, dass ich dir Wasser gebe? Jesus hat die Sache mit "Kannst du mir Wasser geben?" eigentlich nur als Aufhänger für ein Gespräch genommen, aber die Frau meint, dass sie was geben muss. Schau mal, ist es nicht interessant, der Anfang des Gesprächs geht nur über die Frage, was die Frau tun kann. Am Schluss geht es nur noch um das, was Jesus für sie tun kann. Und sie geht nachher in die Stadt und sagt: Schaut euch den Mann an, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Es ist überhaupt nicht mehr ist gar nicht mehr die Rede davon, was sie tun kann. Es ist wie im geistigen Leben. Du fängst an mit den Dingen, die du für Gott tun kannst und tust. Und je länger du gehst, merkst du, dass du so vieles nicht kannst. Aber du fühlst dich nicht immer unfähiger und immer schwächer, sondern deine Erkenntnis von dem wächst, was eigentlich Jesus für dich tut. Ich finde Predigten über das, was wir für Gott tun müssen, oft wirklich entmutigend und oft lösen sie Druck aus. Das Erstaunliche ist, schau auf das, was Jesus eigentlich für dich tun kann und für dich tun will. Und auf einmal kannst du Dinge für ihn tun, die du vorher nicht tun konntest. Dieses Gespräch, am Anfang sagt sie nur: Jesus, ich kann dir doch nichts zum Trinken geben und so. Eigentlich geht es Jesus nicht um das, was sie für ihn tun kann, sondern um die Frage: Was kann ich für dich tun? Wann immer in deinem geistigen Leben ein Druck, eine Niedergeschlagenheit, ein "Ich bin im Hamsterrad" drin ist, stell dir die Frage: Von welchen Gedanken bin ich geleitet? Von dem, was ich für Jesus tun kann, oder von dem, was Jesus für mich tun kann? Schau mal, alles, was du für Jesus tun kannst und je tun wirst, ist so unerheblich und zu vernachlässigen im Vergleich zu einem Gott, der unendliche Ressourcen hat und der unendliches Leiden auf sich nimmt am Kreuz, um mich zu erlösen. Ich hatte mal in der Begleitung einen jungen Mann, der ständig getrieben war von so einem totalen Aktionismus. Wirklich von so einem Ding: Ich muss das machen. Hat sich ständig ausgebrannt gefühlt, aber irgendwie hat er auch gedacht, er muss ständig was machen. Und ich habe versucht, eine Therapie mit ihm zu machen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat nicht so gut funktioniert, aber die Idee wäre grundsätzlich, glaube ich, gut gewesen. Ich habe zu ihm gesagt: Schau dir mal den Film Passion an von Mel Gibson. Habt ihr den gesehen? Diesen ganz grausamen Kreuzigungsfilm. Schau dir den Film an und stell dir nachher die Frage: Wenn das getan wurde, was kannst du noch darüber hinaus tun? Ich weiß nicht, ob das bei ihm funktioniert hat, aber bei mir funktioniert die Vorstellung. Wenn ich mir Passion anschaue, das ist nicht so, dass ich sage: Jesus, und ich setze eins drauf, ich faste jetzt noch 2 Mahlzeiten. Wow, echt eindrucksvoll. Oder: Jesus, und ich mache jetzt noch was Tolles, ich gebe 100 Euro. Ein Gott, der alles gegeben hat. Was kann ich tun? Danke sagen. Und das will er von dir, dass du Danke sagst. Lass uns Vers 10 anschauen. Die Frau erkennt also, dass sie ihm irgendwie nichts zu trinken geben kann. Und jetzt sagt Jesus: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Schau mal, auf einmal wendet sich die Sache. Sie ist ganz gefangen von dem, was kann ich tun? Und Jesus sagt: Frau, du hast 2 Probleme. Erstens, du weißt nicht, was ich für dich tun kann. Und zweitens, du weißt nicht, wer ich bin. Freund, wenn du getrieben bist von dem Gedanken, was muss ich alles für Gott tun, dass er endlich von mir zufrieden ist, konfrontiere dich mit 2 Fragen. Wer ist Gott eigentlich? Welche unendlichen Ressourcen hat mein Papa eigentlich? Und was kann er für mich tun? Aber das Komische ist, Jesus sagt: Du hast mich nicht gebeten. Wenn du es gewusst hättest, hättest du mich gebeten. Und das ist ein ziemlich ernüchternder Punkt. Weil Jesus sagt, wenn du den Unterschied nicht kennst zwischen deinem und meinem Wasser, dann wirst du mich auch nicht bitten. Schau, die Frau hat ihr eigenes Wasser, das sie jeden Tag trinkt und von dem sie jeden Tag wieder durstig wird. Jesus hat ein anderes Wasser. Aber die Frau kennt den Unterschied nicht. Jesus sagt, kannst du mir Wasser geben? Und er sagt, hey, du kennst nur dein eigenes kleines Wasser, deswegen bittest du mich nicht. Es ist ein bisschen theoretisch, aber es wird gleich praktischer. Wenn ich den Unterschied nicht mehr kenne zwischen meinem eigenen Wasser und dem, was Jesus mir geben will, werde ich aufhören, ihn zu bitten. Wenn ich nicht mehr den Unterschied kenne, ich versuche jetzt ein Beispiel zu finden, das passend ist, aber niemanden angreift. Wenn ich nicht mehr einen Unterschied kenne zwischen einem gut gemeinten Ratschlag und einem Wort der Weisheit, das von Gott kommt, werde ich aufhören, um solche Sachen zu beten. Wenn ich nicht mehr einen Unterschied kenne zwischen einem Lobpreis, der gut vorbereitet ist und eine sinnvolle Liedabfolge ist, und der Salbung Gottes auf einem Lobpreis, werde ich aufhören, um das zu beten. Wenn ich den Unterschied nicht mehr kenne zwischen ein bisschen positives Denken und ich kann mich ein bisschen selber aufbauen und der lebendigen Beziehung zu Jesus, die mir Kraft gibt, dann werde ich danach nicht mehr suchen. Schau mal, die Gefahr ist, dass ich mein eigenes kleines Wasser mich mit dem zufrieden gebe und vergesse, was Jesus an Wasser eigentlich für mich hat. Aber der Punkt ist, Jesus sagt, erst wenn du den Unterschied zwischen dem kennst, wirst du danach bitten. Und deswegen konfrontiert er sie mit der Unmöglichkeit, dass sie versteht, Moment, das, wovon du sprichst, davon habe ich keine Ahnung und das kann ich dir auch nicht geben. Und dann sagt Jesus, genau. Hier sind wir im Geschäft. Was heißt es für mich persönlich? Ich bin in meiner Alltagsroutine drin, ich mache meine kleinen Dinge, um mich gut zu fühlen. Und Jesus sagt zu mir, hast du vergessen, was ich eigentlich für dich habe, was ich eigentlich will von dir? Was ich eigentlich will für dich? Und indem ich mich daran erinnere, was Jesus mir verheißen hat, welchen Lebensstil er mir verheißen hat, fange ich an, ihn zu bitten. Jesus, ich weiß, du hast Wasser des Lebens für mich. Das ist mehr als dieses kleine Dahingedümpel, das ich jetzt im Moment habe. Deswegen gib mir dieses Wasser. Und Jesus sagt zu dir, kultivier diese Unzufriedenheit. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Ich habe anderes Wasser für dich. Und mir ist es nicht genug, was ich an Reich Gottes in meinem Leben sehe. Ich hab's auch letzten Donnerstag erst erzählt, vor einer Woche oder sowas habe ich in Rotterdam mit zwei jungen Männern gesprochen, die beide gesagt haben, dass sie Satan verehren. Okay? Und ich habe für zwei Leute beten dürfen, Hände aufgelegt, im Namen Jesu gebetet. Und es ist gut und preist den Herrn, dass die Chance überhaupt gibt und das ist schon wunderbar. Aber Wasser des Lebens in der Situation wäre gewesen, dass ein Wort von mir sie tief ins Herz trifft. Wenn ein Gebet von mir sie zum Erbeben bringt und sie sagen, ich bin gerade dem lebendigen Gott begegnet. Weißt du, ich will Gottes Wunder nicht kleinreden. Am Samstag hatten wir ein Jugendwochenende und wir haben füreinander gebetet und gesegnet. Und ein junges Mädchen hat einfach nachher Zeugnis gegeben, dass sie Gott persönlich begegnet ist, während für sie gebetet wurde. Preis den Herrn, ich liebe das. Aber ich hätte es auch gern für den Satanisten in Rotterdam gesehen. Und ich kenne den Unterschied oder ich versuche den Unterschied zu kennen zwischen meinem kleinen Wasser. Ich meine, es ist okay, dahin zu gehen, sich zu überwinden, mit dem über Jesus zu reden. Das ist okay, ja. Aber Wasser des Lebens von Jesus hat nochmal eine andere Qualität. Und aus diesem Mangel heraus schreie ich zu Jesus, ich will mehr von diesem Wasser. Und ich werde mir nicht einreden lassen, dass das, was ich habe, eh schon gut ist. Ich weiß, dass Jesus mehr hat. Ich weiß, dass das, wovon Jesus in der Schrift spricht, mehr ist. Und deswegen will ich ihn fragen. Jesus sagt, wenn du, ich schreibe mal dieses Wort, hättest hin. Denn das finde ich ein ziemlich ernüchterndes Wort. Jesus sagt, du bist so in deiner Denke drin, was du tun musst. Du musst dein Wasser schöpfen und wenn ein Jude zu dir kommt, dann kannst du dem was geben, aber das darfst du nicht. Du denkst eigentlich nur an deine Arbeit. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wovon ich spreche und wer die Person ist, der du begegnest. Schau, Jesus weist sie ganz, ganz sanft darauf hin, dass in ihrer Wahrnehmung hin ein bisschen was verschoben ist. Sie begegnet gerade dem Retter der Welt und sie denkt nur dran, dass sie mir kein Wasser geben darf, weil es ist unrein oder so. Und Jesus sagt, hättest du mich gebeten, dann hätte ich dir Wasser gegeben. Ernüchternde Frage, gibt es solche, dann hätte ich, auch in meinem Leben, auch in deinem Leben? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es Durchbrüche in meinem Leben gibt, die Gott mir gegeben hätte. Wir müssen uns nicht deprimiert fühlen und die Chance ist ein für alle Mal vorbei. Aber ich glaube, Gott sagt, schau mal, wenn du mich in der und der Situation gebeten hättest und nicht nur dran gedacht hättest, wie kann ich meine kaputte Ehe wieder irgendwie zurechtbiegen, sondern wenn du anerkannt hättest, Jesus, ich habe da kein Wasser mehr, mein eigenes kleines Wasser reicht nicht mehr, ich brauche deine Hilfe. Wenn du zu mir gerufen hättest, hätte ich was getan. Jeremia 33,3 heißt, rufe mich an in der Not und ich zeige dir wunderbare und große Dinge, die du nicht kennst. Was kostet mich das Ganze? Lass uns zum Abschluss Psalm 50, Vers 15 lesen. Psalm 50, Vers 15. Psalm 50 geht um die Frage, was kannst du einem Gott geben, der eh schon alles hat? Ein Gott, dem alle Tiere des Feldes gehören, alle Bäume im Wald, was braucht er noch von dir? Psalm 50, Vers 15 heißt es, ruf mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Ist das nicht toll? Weißt du, sie meint, sie muss Jesus was zu trinken geben. Ich meine, ich muss Gott was Tolles bringen, weil sonst mag er mich nicht. Und Gott sagt, weißt du, das ist, was ich wirklich von dir mag? Ruf mich an, dann helfe ich dir und du freust dich. Das ist ein guter Deal, Freunde. Das ist richtig cool. Das ist richtig gut. Aber das heißt, Jesus bringt mich in Situationen von Unmöglichkeit, wo ich sage, Jesus, ich bin am Ende mit meinem Wasser, sagt er, genau, und jetzt fang an, mich zu rufen, dann erhöre ich dich und du preist mich dafür und am Schluss sind wir beide glücklich. Das ist kein Wunder, dass Jesus sagt in Matthäus 11, mein Joch ist leicht. Nicht im Sinne von, es ist alles Halligalli oder sowas, sondern wir leben in einem Königreich, das auf Beziehung basiert. Das, was wirklich Wert hat, hat Beziehung, nicht auf Leistung. Woran Gott wirklich interessiert ist, dass du ihn preist, dass du ihn liebst, dass du ihm dankbar bist. Und er fädelt dein Leben so ein, dass du immer wieder in Situationen der Unmöglichkeit kommst, wo du sagst, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Und wo er dir durchhilft. Und du wirst ihm danken. Letzter Punkt, dann machen wir Pause. Vers 11. Dann ist Finish für heute Vormittag. Vers 11. Aber du hast kein Schöpfgefäß. Ja, lest du mal den Vers 11. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Ist gigantisch. Sie spricht mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sie sagt, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Aber lass uns nicht zu lange über diese Frau lachen. Ja? Ich sag zu Gott, Gott, es ist Rush Hour und es gibt keinen Parkplatz. Oder ich sage, Herr, es ist noch 5 Minuten zu der Veranstaltung und es sind erst 3 Leute da. Du sprichst mit dem ewigen Gott, für den es keine Begrenzungen gibt. Aber Unglaube redet dir ständig ein, dass deine Begrenzung auch Gottes Begrenzung ist. Schau, die Frau kann nicht Wasser schöpfen, wenn sie kein Schöpfgefäß hat. Das stimmt schon. Nee, aber Gott kann das schon. Gott kann es schon. Du willst wissen, was Glaube ist. Also ich schreibe hier mal das Schlagwort Glaube hin. Das hat nichts direkt mit dem Text zu tun, aber das ziehe ich aus dieser Stelle raus. Glaube ist, nicht auf menschliche Begrenzungen zu schauen. Eine mögliche Definition von Glaube. Nicht auf menschliche Begrenzungen zu schauen. Glaube beginnt da, wo Menschen sagen, das ist unmöglich. Klar. Bei Johannes übrigens immer, im Johannesevangelium, wenn du einen Schlüssel fürs Johannesevangelium willst, Menschen schauen immer auf das, was menschlich möglich ist, und Jesus kommt rein und sagt, hallo, ich bin aber kein Mensch. Jesus tritt auf und alle nehmen Anstoß an ihm, weil er kommt ja aus Nazareth. Und menschlich möglich ist es nicht, weil in der Bibel steht so und so. Und es ist ja menschlich nicht möglich, dass einer aus Nazareth kommt, aber in echt irgendwo anders geboren ist und wir wissen es nur nicht oder sowas. Jesus kommt rein und sagt, ich heile die Kranken, ich wecke die Toten auf. Und was für dich unmöglich scheint, ist für mich möglich. Nächste Stelle in Johannes. Wo ist das mit dem Teich Bethesda? Johannes 9, genau. Da kommt Jesus an den Bethesda-Teichen und da sind die ganzen Kranken. Und dann fragt er, willst du geheilt werden? Sagt er, ja, Jesus, klar, aber weißt du, der Wald ist Wasser, ne? Und der Engel Gottes kommt. Und nur wenn das Wasser Wald... Jesus sagt, hör auf mit dem Quatsch, sei geheilt. Also, da sind Leute, die 38 Jahre lang warten, dass irgendein Wasser Wald... Und Jesus kommt rein und sagt, hallo, wenn ich da bin, sind die 38 Jahre vorbei und Wasserwallen ist auch vorbei, ich heil dich. Wenn Jesus in eine Situation tritt, sind die menschlich gesehenen Unmöglichkeiten uninteressant geworden. Und Glaube heißt, das anzuerkennen. Und das ist mühsam, weil in meinem Kopf sagt es, Moment, wenn das und das nicht passiert und in meiner Ehe, da war letztes Jahr schon so viele Probleme, wie soll das jetzt erst funktionieren? Und ich glaube, dass Gott Kranke heilt, aber diese Krankheit, wie soll das gehen? Es ist Jahr für Jahr immer schlechter geworden. Glaube heißt anzuerkennen, meine menschliche Unmöglichkeit ist für Gott keine Unmöglichkeit, sondern eine Möglichkeit. Johannes 6, 29, Jesus wird gefragt, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes vollbringen? Was sagt Jesus? Das ist das Werk, dass ihr an mich glaubt. Übrigens eine einfache Versöhnung in der theologischen Frage, werden wir errettet durch Glauben oder durch Werke? Also das ist das Werk, dass wir an Jesus glauben. Also haben wir beides dabei. Weiß nicht, ob das dogmatisch total tiefsinnig war, was ich da gerade gesagt habe. Oder, weißt du, Johannes 6, Jesus konfrontiert mit Unmöglichkeit, sagt, Leute, ihr gebt ihnen zu essen, diesen 5000 Leuten. Brot für 300 Denare reicht, für 200 Denare reichen nicht aus, dass jeder auch nur ein Stück bekommt. Menschliche Unmöglichkeit. Jesus sagt, fang mal an zu geben. Deine menschliche Unmöglichkeit ist nicht meine Unmöglichkeit. Lass uns aufstehen und beten. Oh, eine gute Sache habe ich noch. Das hat auch mit Unmöglichkeit zu tun. Gott sagt zu Mose, du gehst jetzt einmal zum Pharao und dann führst du die alle aus dem Volk Ägypten raus. Und dann sagt er, das ist unmöglich. Gib mir bitte ein Zeichen. Und jetzt kommt's. Gott sagt zu Mose, mach dir keine Sorgen, denn ich werde mit dir sein. Und das Zeichen, das ich dir gebe, ist, nachdem du das Volk aus Ägypten rausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg mich anbeten. Sagt Mose, Moment, ich habe mir so ein Zeichen vorgestellt, dass ich mir im Vorhinein sicher sein kann. Dann sagt Jesus, nee, ich werde mit dir sein. Ist nicht interessant, dass er nicht sagt, du, Mose, mach dir keine Sorgen, der Pharao wird sofort auf dich hören. Er gibt nur eine Verheißung, ich werde mit dir sein und das genügt. Du und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Und im Nachhinein wirst du sehen, dass es funktioniert hat. Freunde, das ist Glaube. Du bekommst die Verheißung von Jesus, geh mutig durch dieses Ding durch. Die einzige Verheißung, die ich dir gebe, ist, ich werde mit dir sein. Und im Nachhinein wirst du sehen, dass es funktioniert hat. Wir hätten es gern oft anders. Aber wir gehen im Glauben, nicht im Schauen. Und Jesus, wir danken dir. Fang einfach an, im Murmeln in deinen eigenen Gebeten einfach mit Jesus zu reden, einfach dein Herz auszudrücken von dem, was du jetzt gehört hast. Jesus, danke, dass du mir begegnest, Herr. Danke, dass du mit mir gehst, Herr. Danke, dass du einlädst, dass du mich einlädst, dir zu glauben, Herr. Jesus.